Ein magisches Hallo und herzlich willkommen bei Boost Your Mind to Bright Your Life, meinem Inspirationspodcast für dich. Vielleicht hast du vor einigen Wochen schon die Folge gehört über Mobbing. Heute habe ich einen Interviewgast, eine Gästin, das ist die liebe Andrea. Wir haben uns in der Spiritual Life Coach Ausbildung bei Laura Marlina Seiler kennengelernt und sind jetzt schon seit Monaten regelmäßig im Austausch, gehen quasi durch dick und dünn. Und als sie gehört hat oder gesehen hat, dass ich eine Folge zu Mobbing aufgenommen und hochgeladen habe, hat sie sich bei mir gemeldet und sie war nicht alleine. Das hat mich, auf der einen Seite positiv gestimmt, dass die Folge genau richtig ist, aber auf der anderen Seite hat es mich auch ein bisschen, traurig gestimmt, weil es doch ja viel mehr Mobbing-Opfer in Anführungsstrichen gibt, als wir uns vorstellen können. Außer Andrea hat sich dann noch die ein oder andere Freundin bei mir gemeldet, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne, also nicht in der ganzen Schulzeit und Jugendzeit. Und habe da auch gehört, dass auch in der Schule sie unter Mobbing litt. Und das hat mich so darin bestärkt, dass das genau richtig ist, was ich tue. Weil meine Mobbing-Folge, die ich bisher aufgenommen hatte, war ja wirklich so eine Art Aufklärung. Und dann habe ich die liebe Andrea gefragt, ob sie nicht Lust hat, zu mir in den Podcast zu kommen. Und hier sind wir heute. Liebe Andrea, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen dieses Interview aufnehmen und ich bin schon wirklich sehr gespannt. Ich weiß ja jetzt nur so ein paar Eckpunkte und wenn du magst, stell dich gerne nochmal vor. Du darfst alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt.
Vielen Dank, liebe Nadine, auch für die Einladung und dass ich hier den Raum bekomme, meine Geschichte zu teilen und ja, auch wie du sagst, noch ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen, ein bisschen mehr Verständnis. Genau, ich bin die Andrea, ich bin 31, komme aus der schönen Schweiz, aus St. Gallen, das ist in der Nähe vom Bodensee. Und ja, ich finde die Frage immer so spannend, wenn man sich vorstellen kann, weil es gibt ja immer so diese Facts, die man so selbst googeln kann, aber was ich immer so spannend finde, ist so ein bisschen die Hintergrund oder die anderen Informationen. Deshalb vielleicht kurz, was mein Herz so zum Schlagen bringt, ist zum einen, ich liebe es zu reisen, ich liebe es, neue Kulturen zu entdecken und ich komme jedes Mal von jeder Reise wieder mit einem offenen Kopf und neuen Perspektiven zurück. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ich bin ein großer, großer Fan von Individualität und Vielfältigkeit, was ich auch auslebe, schon immer ausgelebt habe. Und ja, ich liebe es einfach, mich selbst zu inspirieren, andere zu inspirieren und einen Mehrwert zu geben. Und ja, das versuche ich oder mache ich mit meiner Arbeit, aber auch mit meinem Sein und mit den Interaktionen, die ich habe mit anderen Menschen.
Sehr schön. Ja, da teilen wir wirklich auch schon ganz viel. Deswegen hat das bei uns wahrscheinlich auch so gematcht. Wir haben uns ja kennengelernt in einer Practice-Session und danach haben wir noch ganz viel geschrieben und Sprachnachrichten ausgetauscht, weil wir irgendwie quasi auf der gleichen Wellenlänge sind. Super schön. Warum hast du dich denn überhaupt für die Ausbildung zum Spiritual Life Coach entschieden?
Als damals Laura die Ausbildung angekündigt hat, hat mein Kopf einfach nur Nein geschrien, weil, nicht wegen der Ausbildung, aber weil die Umstände nicht gepasst haben. Weil ich war im letzten Jahr, ich war noch in meiner Festanstellung und dann hatte ich zusätzlich noch war ich in der Ausbildung zum Greater Big Five for Life Coach und habe zusätzlich noch ein Online-Business-Programm gemacht, um halt mein Business aufzubauen. Und ich wusste, dass ich meine Festanstellung kündige und dann im November nach Australien reise. Und die Ausbildung ging dann natürlich voll rein, weil die hat ja, glaube ich, im Oktober gestartet.
Ja.
Genau. Und ich wusste einfach, es ist too much. Es passt im Moment einfach nicht. Und trotzdem hat mein Bauch und mein Herz haben ja gesagt. Und ich habe ja vor 3 Jahren eine Ausbildung zum Human Design Reader gemacht. Und da gelernt, dass ich eine sakrale Autorität habe. Das heißt, dass ich auf mein Bauchgefühl vertrauen darf Und das mache ich jetzt wirklich auch aktiv seit 1,5 Jahren. Und da habe ich gedacht, ich wachse jetzt einfach. Ich wusste damals aber nicht so genau, warum es mich so gecatcht hat, weil Coaching war klar, die Big Five for Life Coaching Ausbildung war das eine, aber so Life oder Spiritual Life Coaching, ja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass mich das wirklich so catcht und dass mich das dann auch so erfüllen wird. Und ja, habe dann in der Ausbildung auch entdeckt, dass ich es liebe zu coachen, weil es so schön ist, wie man Perspektiven verändert von Menschen und auch, wenn man einfach den Raum aufmacht für andere, dass sie einfach, ja, in sich hineinhören dürfen und auch einfach alles aussprechen können, was sie halt beschäftigt.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Genau. Du hast jetzt auch schon deine anderen Ausbildungen gerade erwähnt. Das ist ja schon einiges. Da bist du ja wirklich schon totale Vorreiterin. Also magst du es noch mal ganz kurz sagen, welche Ausbildung du hast?
Ja, also jetzt im Coaching-Bereich oder meinst du generell?
Wie du magst, ne? Also du kannst auch sagen, was du vorher gemacht hast. Das ist natürlich auch super spannend.
Ja, also ursprünglich habe ich ja eine Lehre als Automobilmechatronikerin gemacht. Also es war so meine ersten Schritte in die Berufswelt. Ein bisschen harte Schritte, aber ja. Und dann habe ich ja noch Tourismus studiert. Und bin dann, ja, habe dann verschiedene Jobs immer wieder gewechselt, weil ich halt, wie gesagt, ein Fan von Vielfältigkeit bin und ich oft schnell gemerkt habe, dass ich ein bisschen unterfordert bin oder mir halt einfach auch die Sinnhaftigkeit gefehlt hat. Und genau, dann bin ich wirklich vor 3 Jahren auf Human Design gestoßen, weil ich halt immer auf der Sinnsuche war und habe dort so viele Antworten gefunden. Ich war völlig gecatcht. Ich glaube, jeder, der mit Human Design in Verbindung kommt, ist, glaube ich, Feuer und Flamme, weil man einfach so viel über sich entdeckt. Ja, und dann nach Human Design hatte ich aber immer das Gefühl, es fehlt noch etwas. Man hat zwar dann das Verständnis vom Human Design, aber wenn du dann eben Blockaden hast oder Sachen, die aufkommen und du nicht weißt, wie du dann deine wahre Natur leben kannst, wusste ich, wie es fehlt etwas. Und dann bin ich auf die Greater Big Five for Life Ausbildung gestoßen. Ich habe ja John Strelecki und die Bücher von ihm schon gekannt und wusste aber nie, was meine Big Five sind. Weil ich war immer davon überzeugt, dass ich ein absoluter Kopfmensch bin, keine Verbindung zu mir oder meiner Intuition habe. Und ja, das war so ein bisschen auch mein Weg dann wirklich in dieses Bauchgefühl, halt auch durch das Human Design und habe dann meine Big Fives entdeckt. Und ja, danach habe ich dann eben die Spiritual Life Coaching Ausbildung gestartet.
Ja, sehr cool, sehr schön, ja, wirklich sehr vielfältig. Finde ich super. Und sag doch noch ganz kurz, wo du gerade noch arbeitest, weil das schlägt nämlich auch noch eine weitere Brücke, die wir aber auch erst irgendwann später entdeckt haben.
Ja, absolut. Ich vergesse manchmal, was ich alles mache, weil es viele verschiedene ja, Bereiche sind. Genau, also ich mache zum einen, bin ich noch Projektmanagerin in der Go-Fisserie meiner Eltern. Und zum
genau.
anderen bin ich aber auch noch Ringana-Partnerin. Ringana ist ein österreichisches Unternehmen, das frische Naturkosmetik und Supplements vertreibt. Und ich bin in allen drei Bereichen, ja, zurzeit aktiv. Also ich bin auch als Holistic Transformation Coach aktiv und verbinde in dem Sinn alles ein bisschen miteinander.
Ja, genau. Ja,
Genau.
das, was meine Anspielung gerade war, war, dass du natürlich bei deinen Eltern noch in der Konfiserie mitarbeitest. Und ich habe ja auch meine eigene Backstube. Das ist natürlich super, super witzig irgendwie, wie das manchmal so zusammenpasst. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen von deinen Big Five for Life erzählt. Ich würde jetzt gerne noch dich fragen, was ist deine große Lebensvision? Und das hängt ja so ein bisschen damit zusammen.
Ich finde es ein bisschen schwierig, so eine Vision zu formulieren, weil ich für mich entdeckt habe, ich habe wie zwei. Eine für mich ganz persönlich, was mir sehr, sehr wichtig ist, und eine aber auch so, wo ich wirklich Mehrwert geben kann. Meine für mich persönlich ist wirklich, dass ich für mich ein selbstbestimmtes, freies Leben erschaffen kann, wo ich wirklich erfüllt bin, wo ich weiß, ich mache etwas Sinnhaftes. Ich folge meiner Berufung. Ich bin verbunden mit mir, aber auch mit meinen Liebsten und halt einfach, ja, einfach bei mir und dass ich vor allem die authentischste und gesündeste Version leben kann, die ich, ja, leben kann. Und so die zweite Vision, die ich habe, und das ist auch immer das Bild, das ich habe für meine Coaches, Kennst du die Geschichte von diesem goldenen Buddha in Thailand,
Ja.
den man entdeckt hat? Ich
Ja.
wiederhole die Geschichte kurz für die, vielleicht noch
Mach
nicht
das kurz.
kennen.
Ja, genau.
Genau, und zwar gab es ja im 18. Jahrhundert einen goldenen Buddha. Man hatte Angst, dass der geplündert wird, weil die Angriffe hatten. Und dann hat man ihn zugekleistert mit Lehmschichten. Und dann hat man später, als man ihn verschoben hat und er runtergefallen ist, gesehen, dass er innen drin einen goldenen Kern hat, dass er goldig ist und gar nicht ein Lehmbuddha. Und genau das ist so das Bild, das ich generell für meine Coaches, aber auch für alle habe, die, ja, einfach für die Menschen generell habe, dass man anfängt, wirklich Schicht für Schicht abzulegen von dem, was nicht zu einem gehört, ob es Prägungen sind, Glaubenssätze, Ängste oder halt Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann wirklich immer mehr sein wahres, authentisches Ich findet und ja, dieses innere Strahlen wieder hat. Ich finde es so schön, wenn man Menschen beobachten kann, die so völlig im Flow sind und so richtig mit sich im Reinen. Die strahlen einfach so. Die haben so eine geile Energie. Und ja, das ist so ein bisschen die Vision, die ich habe. Und halt, ja, dass man wirklich so das gesündeste Ich lebt, aber auch sein volles Potenzial ausschöpfen kann und da einfach, ja.
Mega, cool. Und danke für die Buddha-Geschichte. Ja, also ich kannte sie. Ich hoffe, wir haben jetzt hier quasi noch ein paar Leuten die Geschichte einmal von ganz neu erzählt. Der goldene Buddha, ja, ist wirklich eine sehr tolle, ja, buddhistische Saga, sagt man, glaube ich, ne, sogar. Genau. So. Kommen wir mal langsam zum Thema Mobbing und Schikanierung, nachdem wir uns jetzt so schön hier eingegroovt haben in der Episode. Als du die Episode über Mobbing und Schikanierung von mir gesehen oder auch gehört hast, was hast du gedacht? Also ich weiß noch ganz genau, ich habe, du hast mir, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt. Und damit hatte ich natürlich gar nicht gemeldet. Aber ich habe gerechnet. Ich habe mich aber gar nicht damit gerechnet, dass irgendwie so, ja, solche Rückmeldungen überhaupt kommen. Da habe ich einfach keinen Gedanken dran gehabt, weil ich wollte diese Episode eben wirklich als Aufklärung nutzen. Ja, und auch auf der anderen Seite zur Sensibilisierung, dass wir das in der Welt eindämmen und mehr die Menschen sehen, dass wir alle unsere Themen haben. Ja, was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Zuerst habe ich einmal gedacht, dass ich es mega cool finde, dass du ja damit rausgegangen bist und auch dieses Thema aufgegriffen hast. Und ja, ich finde halt das Thema so, so wertvoll, wie du halt auch gesagt hast, um einfach zu sensibilisieren. Und ich habe dann gedacht, vielleicht wäre es noch cool oder auch vor allem wertvoll für die Menschen auch einmal zu erfahren, wie es jemandem geht, der wirklich gemobbt wurde. Und da einfach so ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, um einfach auch sich bewusst zu werden, wie wichtig dieses Thema ist
Ja.
und auch, was für einen Einfluss dieses Thema auf die Menschen hat.
Ja, sehr schön. Und ich glaube, wir haben auch direkt in den nächsten Nachrichten gesagt, okay, wir sollten uns zusammen in meinem Podcast treffen. Und ja, jetzt sind wir hier und du hast eine Geschichte mitgebracht, die ist schon ein paar Jahre her, aber ich denke, du darfst deine Geschichte erzählen und es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass der ein oder die andere sich auch davon angesprochen fühlt. Und mein großer Herzenswunsch ist, dass wir damit eben ja noch mehr sensibilisieren und aber auch den Menschen, die davon auch betroffen sind, Mut machen. Ja, das ist so die Intention für die Folge heute. Und wenn du magst, du bist natürlich ganz frei, was du erzählen möchtest. Ja, aber du hast ja den Raum, die Zeit und meine Zuhörer und Zuhörerinnen, nutzt es gerne für dich und erzähl uns, was ist damals passiert?
Also erst einmal, dass ich das so teile.
Danke.
Von dem her auch, ja, vielen Dank, wie gesagt, dass du mir den Raum dafür gibst. Ich habe, es war auch wieder eine Bauchentscheidung. Ich habe so gedacht, soll ich das machen? Mein Bauch hat ja gesagt, mein Kopf hat gesagt, nein. Zu viel, ja, out of comfort zone, aber auch halt zu viel, ja, Schmerz, den man da wieder hochholt. Klar habe ich schon viel damit gearbeitet, aber es triggert halt immer noch. Ja, lass mich schauen, wo wir anfangen. Wir sind umgezogen, als ich in der dritten Klasse war, in der dritten Grundschule. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch in Deutschland ist, aber auf jeden Fall, dritte Klasse sind wir umgezogen in ein Dorf. Ich habe mich natürlich mehr gefreut, dass wir umgezogen sind, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil man hat halt sein Umfeld, man wächst mit Menschen auf, die lässt man natürlich alle irgendwie dann an dem alten Wohnort zurück. Und es war schon, ich hatte zuerst Schnuppertage in der neuen Schule, das war ein Tag, und dort hat die Schikanierung eigentlich schon angefangen. Da, ja, da wurde ich, ich war damals im Fußball. Und da wurde ich schon mal kritisiert im Sinn von, Frauen gehen doch nicht ins Fußball. Da hat es schon mal angefangen. Es war nur so, es waren so kleine Sticheleien, aber es war so, der erste Eindruck war für mich so, fällt mir nicht so. Und dann sind wir aber natürlich dann umgezogen. Wir sind in dieses Dorf gezogen und dann, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann es angefangen hat. Ich weiß aber, dass es relativ schnell gestartet hat, nachdem ich ja, in der neuen Schule dann angefangen habe. Und dann war es wirklich einfach so, es waren, also ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Ich war früher eine sehr emotionale Esserin, bin es heute immer noch teilweise. Aber ich habe viel, ich habe mich belohnt, aber auch meinen Frust und meine Traurigkeit, wie sagt man, runter gegessen mit Schokolade und Co. Deshalb war ich auch nicht die dünnste Person, als ich dann dort angefangen habe. Und natürlich, dieser ganze Umzug musste ich auch irgendwie verarbeiten. Klar war es schön, dass wir in ein Haus gezogen sind. Aber ja, wie schon gesagt, halt das, der ganze Hintergrund, du verlierst halt deine Freunde, deine Freundinnen und so weiter. Und dann bist du in dieser neuen Schule. Und ja, dann hat es wirklich angefangen, vor allem mit meinem Gewicht. Ich wurde gemobbt, respektive gehänselt wegen meinem Gewicht. Habe da auch so einen wunderschönen Übernamen bekommen, den halt vor allem auch immer die Jungs dann, ja, wie sagt man, gerufen haben in jeder möglichen Situation. Und zu Beginn war es vielleicht noch lustig, nicht für mich, aber es war so ein bisschen, ja, ist vielleicht so, geht sicher wieder vorbei. Ja, es blieb aber dann wirklich immer so. Und das ist wirklich so, du gehst dann in diese Schule. Und nur schon, wenn du dorthin läufst, bekommst du dieses ungute Gefühl im Magen. Du bekommst dieses flaue Gefühl, weil du denkst, okay, was erwartet mich heute? Womit muss ich heute, was muss ich heute handeln? Wie viele Sticheleien kommen? Und das Ding ist halt, man versucht halt dann auch nicht mehr aufzufallen. Man wird halt ruhiger. Und ich war eigentlich immer so ein fröhliches, aufgestelltes Kind. Und ja, das war einfach so wirklich immer omnipräsent, weil es war jeden Tag so, egal was du gemacht hast, es kamen dann immer wieder diese Sticheleien, dieses Schikanieren wegen deinem Gewicht. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf dich selbst. Was bei mir sehr, sehr stark war, war dieser ultra krasse Selbsthass, den ich entwickelt habe, mir gegenüber, meinem Körper gegenüber. Ich hatte sehr, sehr viele Jahre ein sehr ungesundes Verhältnis zu meinem Körper. Ich hatte keine Essstörung in dem Sinn oder irgendetwas, aber halt einfach dieser krasse Fokus auch auf meinem Gewicht. Ja, und einfach diese Nicht-Akzeptanz meiner selbst. Und dann natürlich auch, was es mit einem Selbstvertrauen macht. Das wird natürlich komplett zerstört, weil du denkst, dass du nicht wertvoll bist und es halt deshalb, dass die Leute dich deshalb aussuchen. Ja, und halt generell auch dieses Vertrauen in die Menschen an sich, in das Leben an sich. Ich habe mich oft gefragt, das weiß ich noch, warum mir genau das passiert, warum ich nicht einfach mein Leben so leben kann wie jeder andere auch. Und dann ging es natürlich wieder zurück in diesen Selbsthass, auch mit deinem Körper, weil ich immer gedacht habe, ich werde nur gemobbt, weil ich nicht schlank bin.
Ja, okay. Dankeschön fürs Teilen. Ich meine, du hattest mir das ja schon erzählt, aber wirklich relativ knapp. Und auch das mit dem emotionalen Essen, Daran kann man wirklich erkennen, es geht halt mit einher. Und warum kommt es überhaupt zu einem ungesunden Essverhalten? Ich hätte jetzt noch die Frage, haben deine Eltern das nicht bemerkt oder auch was war mit den Lehrern? Weil das hatte ich auch in meiner vorherigen Episode gesagt. Das ist ja auch, ja, gerade die Erzieher, Lehrer, in dem Fall ja Eltern noch, oder wenn wir jetzt noch mal größer denken an in Unternehmen, ja, Führungskräfte, das sind ja die Leute, die ja die Verantwortung auch haben. Was war mit denen? Was war mit deinen Eltern? Was war mit den Lehrern? Was haben sie getan? Haben sie nichts getan? Das ist, glaube ich, mit auch die spannendste Frage, finde ich, ne?
Ja, absolut. Das Ding ist ja, wenn du gemobbt wirst, oder so ging es mir zumindest, ich habe mich mega geschämt. Ich habe mich so geschämt, weil ich gedacht habe, ich bin selbst schuld, dass ich gemobbt werde. Und ich habe das, glaube ich, ziemlich gut zu Hause versteckt. Weil wenn ich heute meine Eltern frage, habt ihr das mitgekriegt, haben die das gar nicht in dem Ausmaß bemerkt, wie ich das erlebt habe. Weil ich es wirklich, ich glaube, ich habe es ziemlich gut versteckt. Und es einfach in mich reingefressen, wortwörtlich.
Ja.
Von dem her, ja, also ich mache da auch meinen Eltern absolut gar keinen Vorwurf, weil ich es, glaube ich, auch gar nicht zugelassen habe, dass ich mir Hilfe, also ich habe auch nie nach Hilfe gefragt, weil ich einfach immer gedacht habe, da muss ich jetzt irgendwie durch, es ist meine eigene Schuld, ich muss jetzt da stark sein. Und bei meinen Lehrern, das Thema oder das Ding ist ein bisschen, mein Lehrer damals, der war ein Lehrer der alten Schule. Und wenn ich so zurückdenke, habe ich manchmal sogar das Gefühl, dass der auch wie, er hat nicht bei meinem Mobbing mitgewirkt, aber so die Art und Weise, wie er in der Schule war, geht schon auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir hatten zum Beispiel oft, wir hatten so Rechnungsaufgaben, die wir so schnell machen mussten, so Kopfrechnen, und dann irgendwie sind wir aufgestanden und dann durften wir uns setzen, wenn wir die Aufgabe hatten, und am Schluss sind halt die stehen geblieben, die in dem Sinn nicht so gut im Kopfrechnen waren, was ja schon eine mega Demütigung ist. Und ich finde, geht auch schon ins Thema Mobbing rein. Ja, aber meine Lehrer haben nichts gemacht, absolut gar nichts. Das war, ich weiß natürlich auch nicht, in welchem Ausmaß sie das mitbekommen haben, weil es natürlich auch oft in den Pausen passiert, im Sport oder halt, ja, also da ist gar nichts passiert, absolut gar nichts.
Ja. Ja, traurig, also wirklich traurig, dass man gerade von Erwachsenen, also wenn man jetzt im Kindesalter eben diese Erfahrung macht, dass man von den Erwachsenen eben auch gar keine Unterstützung bekommt. Also jetzt in deinem Fall, so wie du ja auch gesagt hast, deine Lehrer, deine Eltern, du sagst, du hast das gut versteckt, und hat dieses Verstecken nicht aber auch mega viel Energie gekostet zu dem, was in der Schule noch passiert ist?
Gute Frage, ja. Das Ding ist ein bisschen, ich war zu Hause. Zu Hause war so mein Safe Space.
Okay, ja.
Und ich bin jemand, ich habe früher sehr viel gezeichnet. Ich habe mich viel mit Sachen beschäftigt, die mir mega viel Freude gemacht haben. Ich glaube, das habe ich auch gebraucht. Und ich glaube, weil es so mein Safe Space war, konnte ich auch, zu Hause war ich, glaube ich, ganz normal. Also ich war diese fröhliche, aufgestellte Andrea, die ich halt früher auch war. Ich glaube, ich habe das einfach, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen unterdrückt. Habe es aber auch gemerkt, weil als ich danach von der Primarschule in die Sekundarschule gewechselt bin, war ja mein Selbstwertgefühl, es war so zerstört. Ich wusste wirklich nicht mehr, wer ich bin, wie ich mich verhalten muss, wenn ich neue Menschen kennenlerne, wie ich mich verhalten darf, wenn ich ja in neue Umgebungen komme. Das war für mich ganz schlimm. Und da habe ich ganz krass gemerkt, dass mein Körper völlig im Überlebensmodus ist. Also ich hatte so viel Bauchschmerzen, ich hatte so viele Ängste. Nur wenn ich außerhalb war, wenn ich zu Hause war, war es okay. Aber alles außerhalb, zum Beispiel, ganz schlimmes Beispiel, ich musste ja mit ÖV in die Schule. Ich habe zum Beispiel nur schon die Schulwahl, habe ich aufgrund dieser Erfahrung getroffen, weil ich in eine reine Mädchenklasse gegangen bin. Und Dann bin ich mit dem ÖV in die Schule und nur schon das Aussteigen im ÖV und dann musst du durch die Menschen durchlaufen, weil ja die dort hocken, logischerweise. Die sitzen ja im ÖV. Das war für mich ganz schlimm. Also für alles, was außerhalb war, war für mich Horror. Das war so richtig Überlebensmodus pur. Ich war so nervös. Ich habe gedacht, jeder starrt mich an. Ich werde da verurteilt. Also ganz schlimm, ja. Und das hat richtig viel Energie gekostet. Einfach so, ja, wirklich da mich wohlzufühlen und nicht ständig on edge und so in diesem Überlebensmodus gefangen zu sein.
Mir kommen da jetzt noch so ein, zwei Fragen. Die eine Frage ist noch dazu, du hattest gesagt, dass in der Primärschule hast du dich schuldig dafür gefühlt.
Was ist
Kann,
eine?
kann,
Ja,
ja,
sorry.
ich versuche es gerade noch
Ach
zu
so.
formulieren. Kannst du das beschreiben, was dazu geführt hat, dass du dich schuldig gefühlt hast? Und du hattest auch gesagt, ich bin das selber schuld und ich muss da selbst durch. Also da würde ich gern noch mal drauf eingehen, weil ich denke, dass das auf der einen Seite gerade auch als Kind ein Muster ist, in das man dann eben auch reinfällt, ne? Zu sagen, ja, ich bin das ja selber schuld und ich habe irgendwas falsch gemacht. Und das, also gerade wenn man ja auch so jung ist, man gar nicht sieht. Oder vielleicht war es auch damals so, als wir noch Kinder waren. Vielleicht kommt ja jetzt auch quasi mit uns als Spiritual Life Coaches und all das, was wir eben gerade auch tun. Wir tun das ja nicht nur für uns, wir tun das ja für die Menschheit, für die Gesellschaft, für die Welt, ja. Dass unsere Next Generation anders aufwächst und vielleicht auch gar nicht mehr das so eben sieht, ich bin das schuld, ich muss da alleine durch. Und das ist ja meine Lebensvision, ne? Dass ich als Life-Coach meine Coaches stärke, die ja so ungefähr in meinem Alter sind. Also ich sage immer so, meine Zielgruppe ist 28 bis 48, 55, ne? Und wir haben ja Kontakt zu Kindern, dass wir dann auch anders mit Kindern sind, dass wir Kindern eben eine andere Basis auch geben, ne? Die du damals zum Beispiel, wie wir es jetzt gehört haben, auch gar nicht, ja, erfahren konntest. Vielleicht auch, weil deine Lehrer, ja, eben nicht so gedacht haben, ne? Und vielleicht wirklich noch von der alten Schule waren. Aber nochmal, um auf meine Frage zurückzukommen, was glaubst du, ja, hat dich so schuldig fühlen lassen?
Ich glaube, ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich gedacht habe, wenn ich schlank bin, dann mobbt mich niemand und dass ich selbst schuld bin, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, mit meinem Körper umzugehen. Das und aber auch, ich hatte schon immer einen sehr, sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und ich habe mich immer eingesetzt auch für andere, die halt irgendwie ja, dann ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Und natürlich habe ich mich eingesetzt und daraufhin habe ich wieder eins zurückbekommen, halt mit diesen Schikanierungen. Aber ja, ich glaube wirklich so. Also ich hab früher nicht kapiert, dass ich nicht gemobbt werde, weil das ja ein Problem des anderen ist. So, ich habe immer gedacht, ich werde gemobbt, weil ich etwas falsch mache. Und deshalb habe ich mich schuldig gefühlt. Das Verständnis hat mir wie gefehlt, dass Menschen mobben, weil sie, was du ja auch gesagt hast, weil sie zum Beispiel Angst haben, weil sie selbst nicht gemobbt werden möchten, weil sie selbst nicht in diesem Mittelpunkt stehen und von sich selbst ablenken. Oder weil sie halt auch zu Hause vielleicht auch immer drunter, also wie sagt man, klein gemacht werden oder halt sich dort nicht beweisen können, sich nicht dort richtig ausleben können. Und das habe ich früher nicht verstanden.
Genau.
Und ja.
Genau, und das ist auch das, was ich eben sagte, dass wir jetzt gerade eine neue Generation sind, ne? Jetzt in dem Alter, wo wir sind, dass wir uns mit ganz anderen Themen eben auch beschäftigen und mit uns selbst beschäftigen. Auch warum tun andere Menschen, was sie tun? Was haben andere Menschen für eine Vergangenheit und waren sie schon einmal eben auch Opfer oder haben diese Erfahrung gemacht. Also ich will jetzt nicht immer sagen Opfer, ne, aber schon alleine, wenn man ja negative Erfahrungen gemacht hat, macht das ja auch was mit einem, ne? Hurt people, hurt people, sagt man ja so oft. Und das heißt ja wirklich, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich gehe halt auch dafür los, love people, love people. Also geliebte Menschen lieben Menschen. Das ist eben genau das, wofür ich losgehe. Genau. So, ich sortiere gerade noch mal. Du hattest gesagt, du hast dir extra eine Mädchenklasse, also eine Schule ausgesucht, wo du in eine reine Mädchenklasse gehen kannst. Und deine größte Herausforderung war es aber dann, von zu Hause mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, aufzustehen, auszusteigen und in die Schule reinzugehen.
Unter anderem, genau.
Unter anderem, genau, okay. Also meine erste Frage, warum hast du dir eine reine Mädchenklasse ausgesucht?
Also das Ding ist, wir hatten wie zwei Optionen. Entweder wir konnten in eine gemischte Sekundarschule gehen oder in eine Mädchenschule, die auch ein bisschen besser war in dem Sinn. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich von Jungs gemobbt wurde und für mich so.
Ausschließlich von
Ja,
Jungs?
ausschließlich, ja. Und das war für mich so eine Red Flag, wo ich wirklich gesagt habe, möchte ich nicht in Kontakt kommen. Deshalb habe ich mir die Mädchenschule ausgesucht. Genau.
Und wie war das dann, als du da dann in der Schule warst? Du hast gesagt, für dich war es mega schwer. Du hast wirklich mit deinem Selbstwertgefühl, naja, eigentlich war es ja gar nicht vorhanden mehr, hast du gesagt, ne? Was ist dann passiert? Wie hast du dich in der neuen Klasse gefühlt? Und wie ist es dann weitergegangen? Wie hat sich das entwickelt? Weil heute, ich meine, heute bist du 31, aber heute bist du ja ein ganz anderer Mensch. Und
Ja.
was hat dann dazu geführt?
Also deiner ersten Frage, wie es mir gegangen ist, oder wie ich mich gefühlt habe, war deine Frage, oder? Ja. Also ich habe mich immer als Alien oder Außenseiter gefühlt. Ich hatte sehr, sehr Mühe, Anschluss zu finden in der Sekundarschule, aber auch, weil ich einfach nicht wusste, wer ich bin und wie ich einfach sein darf, weil ich war nie wirklich ich selbst, ich war nicht authentisch. Ich glaube, deshalb ist auch so diese Vision in mir entstanden, dass mir das so, so wichtig ist heute. Weil ich war schon immer jemand, der eigen war im Sinn von, ich habe halt mein Ding gemacht, ich habe das gemacht, was mir Freude gemacht hat und nicht unbedingt Mainstream oder Sachen, die halt jeder macht. Und ja, ich wusste dann wie nicht, wie ich reagieren soll, wie ich umgehen soll mit den Menschen. Weil ich einfach gedacht habe, so wie ich bin, ist es nicht gut. Ich hatte ja die Erfahrung gemacht, dass so wie ich bin, nicht akzeptiert wird. Und dann habe ich halt alles Mögliche versucht, aber ich war halt nie ich. Und das merkt man halt. Man merkt, wenn Menschen nicht authentisch sind, wenn sie unsicher sind. Und ja, es waren auch, also vor allem das erste Jahr war ganz, ganz hart für mich, weil ich einfach wirklich nicht wusste, wo ich da reingehöre. Und ja, ich weiß auch nicht. Das ist so, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, ist es für mich so, es war wirklich so, ja, wirklich in diesem Überlebensmodus. Das verstehe ich natürlich erst heute. Damals habe ich einfach gedacht, das ist normal, dass man immer nervös ist, wenn man aus dem Haus geht, dass es normal ist, wenn man nervös ist, wenn man in die Schule reingeht. Ich hatte da keine Mobbing-Erfahrung mehr gemacht, aber trotzdem, ja, war halt einfach so dieses Selbstwertgefühl nicht da. Ja, und zu deiner Frage, wie es dann. Ja, wie sie es dann entwickelt hat, ist auch eine gute Frage, weil,
Das höre ich ja so oft in meinen Coachings.
ja, sie ist halt gut, weil für mich ist es, was ich heute lebe und was ich damals erlebt habe oder wer ich damals war, das ist für mich eine völlig andere Welt. Und es war halt wirklich ein Prozess. Es war nicht von heute auf morgen, es war wirklich Step by Step. Also ich bin dann, lustigerweise habe ich mich ja dann für einen Männerberuf entschieden.
Ja,
Und
aber das mit dem Fußball, Das ist ja auch heute nicht mehr so, ne? Heute spielen ja auch viel mehr Mädels Fußball und das ist ja auch gut so, weil es ist ja eben nicht nur männlich und weiblich und dieses Ganze, ne? Aber das hatte ich nämlich eben auch schon gedacht. Du hattest dich ja schon vorgestellt und hast gesagt, du hast eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin gemacht und das mit dem Fußball und das ist ja beides damals so männlich behaftet gewesen,
Ja,
ne?
wobei Fußball habe ich dann eben aufgehört, lustigerweise. Also als ich dann diesen Wechsel gemacht habe und dann diese Rückmeldung bekommen habe, dass ja Frauen kein Fußball machen, habe ich dann aufgehört. Nicht
No.
da deswegen, aber wahrscheinlich unterbewusst schon.
Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich schon, genau.
Ja.
Ja, so sind wir Menschen, ne? Dass wir dann unterbewusst uns eben auch schützen wollen, was ja auch mit dem Überlebensmodus zusammenhängt, ne?
Ja.
Ja. Okay, jetzt wirklich die mega spannendste Frage überhaupt. Wie hast du das geschafft von diesem? Du bist in der neuen Schule angekommen, eine reine Mädchenklasse, hast dein Fußball aufgehört. Wie hast du den Bogen geschlagen bekommen, trotzdem das zu tun, was du willst? Wie hast du dein Selbstbewusstsein wieder aufgebaut? Und wie bist du die Andrea geworden, die du heute bist?
Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich eben für diese Lehre entschieden, als, wie sagt ihr, Kfz-Mechanikerin.
Ja.
Ja, und was ich gemerkt habe, ich glaube, ich habe mir, also heute verstehe ich das auch, aber ich habe mir wie Beweise gesucht, dass ich das machen kann, dass ich genug stark bin dafür. Klar war es auch ein bisschen leistungsbehaftet, warum ich die Stelle ausgewählt habe. Und das Coole war halt wirklich, in dieser Berufsschule und auch bei meinem Ausbildungsort hatte ich keinerlei Probleme mit Mobbing. Ich war zwar mit einer anderen die einzige Frau in der Berufsschule, aber war dort wirklich gut integriert. Und ich glaube auch, was mir auch geholfen hat, ich habe ja damals meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und das hat mir unglaublich viel Selbstvertrauen geschenkt, so blöd wie es tönt, aber einfach zu sehen, dass man richtig ist, so wie man ist und dass man dafür geliebt wird, dass man so ist, wie man ist. Und das waren wirklich dann so diese Steps, einfach immer mehr Beweise zu sammeln, dass ja, wirklich so, es ist halt wirklich so, es ist ein Prozess. Und dann später natürlich dann auch immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich natürlich früher nicht gekannt. Deshalb ist es mir auch so ein Anliegen, dass man ja, vor allem Schülern dieses Wissen schon viel früher auch an die Hand gibt, weil das hätte mir damals so viel geholfen. Und ja, wirklich Persönlichkeitsentwicklung, viel an mir gearbeitet. Ich habe viel Gruppen-Coaching-Programme gemacht. Ich hatte auch 1-zu-1-Coachings. Ich hatte Mentaltraining bei einer Frau, bevor ich an die LAP ging. Und da war schon so viel wieder passiert, weil das war, glaube ich, der erste Schritt auch, wo ich angefangen habe, mich mit mir und meiner inneren Welt zu beschäftigen. Ja, und wirklich immer mehr in diese Persönlichkeitsentwicklung rein, in dieses vor allem viel Aufarbeiten. Ich habe auch Hypnose gemacht, vor allem auch, um diese Mobbing-Erfahrung zu verarbeiten. Und ich hatte damals das Gefühl, ich hatte sie schon verarbeitet und bin dann in die Hypnose und habe dann doch gemerkt, dass da doch noch sehr viel aufkommt.
Wie viele Hypnosesitzungen hast du gemacht? Weißt du das noch?
Nur zwei, weil ursprünglich bin ich wegen anderen Themen gegangen und das kam aber dann wirklich auf,
Es
lustigerweise.
zeigen sich die Themen, die sich zeigen wollen.
Absolut. Ja.
Ja,
Und
cool.
dann bin ich ja noch, ich war ja letztes Jahr 3 Monate in Australien und durfte dann nochmals feststellen, dass dann nochmals immer noch viel ja, Aufholbedarf ist auch in dieser Geschichte, obwohl ich habe so viel auch schon gearbeitet mit dieser Mobbing-Erfahrung, aber trotzdem kommen da ab und zu wieder Dinge auf. Ja, es sind wirklich so Schichten und man kommt immer, immer tiefer und tiefer. Und ja. So, ja.
Also ich habe noch eine super spannende Frage, gerade gekommen ist. Du hattest ja jetzt gesagt, du bist extra in die Frauenklasse oder auf die Frauenschule, aufs Mädchengymnasium oder wie auch immer. Wie heißt es bei euch? War es ein Gymnasium?
Sekundarschule, sagt man bei uns.
Okay, genau, wie auch immer. Und du hattest dich extra dafür entschieden, um den Männern fern zu bleiben. Und dann hast du deinen jetzigen Partner in der Ausbildung kennengelernt. Wie war denn das? Wie konntest du dich darauf einlassen?
Also ich habe ihn nicht in der Ausbildung kennengelernt, aber er war der beste Freund vom Freund meiner, vom damaligen Freund meiner Schwester. Ich habe ihn dann kennengelernt am Geburtstag.
Ja.
Wie ich mich darauf einlassen konnte, ich war schon immer ein Mensch, und das bin ich heute immer noch. Ich hatte immer sehr viel Hoffnung. Ich hatte immer sehr viele, wie sagt man, ich konnte mir Sachen sehr gut bildlich vorstellen. Das ist natürlich, ist man in dem Alter, wo man auch eine Beziehung will. ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und es war aber alles so ultra schüchtern. Also wenn ich manchmal daran zurückdenke, denke ich so, oh mein Gott, wie süß. So alles war, ich konnte nicht mal mit ihm telefonieren. Ohne Witz, das war für mich Horror. Also das konnte ich einfach nicht. Ja, es war alles schüchtern und dann hat es sich halt so aufgebaut und immer mehr Vertrauen gewonnen.
Cool. Sehr cool. Also das ist ja auch super schön zu sehen. Ne, obwohl du eben die negative Erfahrung gemacht hast mit Jungs damals aus der Klasse, du dann auch erstmal gesagt hast, boah, okay, ey, mir braucht das männliche Geschlecht irgendwie gar nicht mehr irgendwie vor die Augen treten. Und dass du aber dann trotzdem dieses Vertrauen hattest, ne, dass das schon alles gut ist und auch die Hoffnung. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich mir notiert hatte vorher. Was meinst du, ist die schlimmste Nachfolge? Also da sagt man Nachfolge, mir ist kein besseres Wort eingefallen von Mobbing. Also, oder Nachwirkung, du weißt, was
Auswirkung vielleicht?
Ja, genau, ne? Also wirklich, ja. Selbst wenn das Mobbing dann vorbei ist, ja. Was passiert dann immer noch danach? Also, du hast es gerade ja auch schon gesagt. Also, es triggern dich ja immer noch Sachen und das ist für dich ja auch ein ganz langer Prozess. Was würdest du sagen, ist so, ja, das Schlimmste? Trotzdem noch, obwohl das Mobbing aufgehört hat.
Ja, also ja, wie ich ja schon gesagt habe, eben dieser Selbsthass. Also das ist für mich so, wenn man sich selbst verurteilt und hasst für das, was man ist. Ich meine, man ist ja das, was man ist. Und das ist schon, ja, das ist schon krass. Und halt eben auch dieses kleine Selbstwertgefühl, das man hat und halt eben auch, was man nicht unterschätzen darf, sind wirklich diese körperlichen Reaktionen, die kommen.
Ja.
Also auch, dass der Körper in diesen Überlebensmodus fällt oder auch Panikattacken und so weiter. Das macht halt auch etwas, es ist ja so, wenn man Emotionen immer runterpackt und sie nie zulässt, irgendwann zeigt es sich halt auch körperlich. Hatte ich auch, ich hatte ja dann auch noch eine Darmentzündung und so weiter. Ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, aber ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen, weil man halt in diesem Überlebensmodus ist. Und was ich halt immer noch, also was ich immer noch erstaunlich finde, und das merke ich heute immer noch, wenn ich zum Beispiel durch einen Raum laufe, wo viele Menschen sitzen, in einem Restaurant oder irgendetwas, fühle ich mich einfach nicht wohl. Also da zieht sich bei mir etwas zusammen. Es ist nicht mehr so schlimm wie auch schon. Ich habe ja auch in Australien die Erfahrung gemacht, je mehr man es macht und man einfach mal dasteht, in einem Raum voller Menschen, sieht man, es passiert nichts, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Aber ja, ich meine, das sind jetzt doch einige Jahre und es ist ja schon gewaltig auch, was das für Auswirkungen sind, immer noch, obwohl man damit gearbeitet hat, weil es einfach, ich glaube, es so tief geht, weil meine Mobbing-Erfahrung war 3 Jahre und das geht schon tief. Und es macht viel auch, ja, mit dem Unterbewusstsein, was man halt über sich schlussfolgert, welche Glaubenssätze man über sich bildet.
Ja.
Ich weiß, dass ich lange und teilweise immer noch den Glaubenssatz in mir habe, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert. Und das spiegelt sich natürlich dann in deinem Leben, weil ja, was du in dir trägst, sieht man dann in deiner Realität und spiegelt sich.
Ja. Ja. Was meinst du, wie kann, ich sag jetzt mal, die Gesellschaft, also wir alle als Menschen, egal ob jetzt im, ich glaube, im Kindergarten wird gar nicht so gemobbt. Ich glaube, die Kinder sind noch zu klein, ne? Würde ich sagen. Also sagen wir mal, ne, wie kann man es verhindern, dass in der Schule gemobbt wird, dass vielleicht auch im Freundeskreis gemobbt wird, dass dann auch in der Ausbildung, da sind ja dann auch noch mal junge Erwachsene und dann aber auch wirklich im Erwachsenenalter. Also man liest das ja auch häufig und ich kenne das zum Beispiel auch aus Erzählungen Aus meinem Privatbereich gibt es Menschen, die im Unternehmen sogar darunter leiden. Was glaubst du, kann das verhindern?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach Prävention im Sinn von Aufklärung betreiben. Und ich glaube auch, dass das Thema, klar ist es schon viel präsenter als früher, aber ich finde es trotzdem immer noch erstaunlich, wie wenig über Mobbing gesprochen wird. Immer noch. Und es ist ja, ich meine, ich habe die Mobbing-Erfahrung gemacht als Kind, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch Mobbing am Arbeitsplatz. Das ist ja nicht etwas, das man nur einmal erlebt, wenn man jung ist. Es kann ja immer wieder kommen. Und ich glaube, wirklich mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärungsarbeit und ja, dass ich glaube, auch das Thema einfach etwas größer und lauter wird und man einfach auch checkt und auch wirklich sensibilisiert, was für, dass man bewusst wird, was es mit einem macht, was es für Auswirkungen gibt. Und dass man vor allem auch, und deshalb finde ich unsere Arbeit so wertvoll, dass man halt wirklich anfängt, bei sich selbst zu schauen, weil der Ursprung ist ja immer, die Person, die das macht, die hat ja etwas in sich, was nicht stimmt. Es gibt ja einen Grund, warum sie das macht. Und dass wir halt mehr bewusster werden, auch mit dem, wie es uns geht, dass wir Gefühle zulassen, dass wir ehrlich hinschauen, aber auch die Möglichkeit haben, ja, uns mitzuteilen, dass wir Anlaufstellen haben, wo wir wissen, dass wir sicher sind, halt diesen Safe Space und uns auch mitteilen dürfen. Und ja, deshalb, ich habe so ein Projekt, das ich zurzeit in mir trage, das aber noch nicht raus darf, weil ich noch nicht so genau weiß, wie. Aber ich fände es mega schön, halt auch so Speaking Nights zu machen für Jugendliche, wo man halt eben wo man halt auch sieht, also wo man in Berührung kommt mit Persönlichkeitsentwicklung, aber wo man vor allem auch von Leuten Geschichten hört, die vielleicht auch so Sachen durchgemacht haben und man sieht, hey, man kann damit umgehen, man kann es überleben und man kann daraus lernen und stark werden. Ja.
Dankeschön. Gibt es noch was, was du noch sagen möchtest? Ich meine, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit gesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was noch aus dir raus möchte.
Vielleicht abschließend zu sagen, dass man wirklich den Mut hat, das halt auch anzusprechen, dass man Menschen findet, wo man darüber sprechen kann, wo man weiß, dass man sich sicher fühlt. Und vor allem auch, dass man sich nicht schämt, nur weil einem das passiert, weil man ist nicht dafür verantwortlich.
Ja.
Im Sinne von, ja, aber ich finde, diese Scham ist so ein schlimmes Gefühl. Und genau die Scham treibt uns auch dazu an, dass wir es eben nicht sagen und nicht teilen und das so lange mit uns herumtragen. Und ich glaube, wenn ich damals den Mut gehabt hätte und mich auch mitgeteilt hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht so langfristige und so schlimme Auswirkungen gehabt. Deshalb. Ja, schaut mutig hin und schämt euch nicht, weil es ist nicht deine Schuld.
Ja. Dankeschön, liebe Andrea. Also ich hätte es mir gar nicht besser in Anführungsstrichen vorstellen können, als das, was du uns heute alles erzählt hast. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du deine Erfahrung hier bei mir im Podcast teilst. Und du hast ja selber gesagt, du hast jetzt da so noch nie drüber gesprochen. Und ja, ich weiß, ich nutze meinen Podcast ja selber, um Sachen zu erzählen, die ich vielleicht noch mehr integrieren möchte, die ich noch ein bisschen mehr verarbeiten möchte. Und ein bisschen ist das hier immer so wie so eine Self-Therapie-Stunde. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das Interview für dich auch noch positiv nachwirkt und du vielleicht heute auch noch so die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen hast. Also, ich würde mich jetzt gerne von dir verabschieden und ganz, ganz herzlich bedanken. Und bleib, wie du bist. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Ja,
Absolut.
genau. Liebe Andrea, du bist wunderbar. Mach weiter so. Und ich glaube, wir hören uns ja sogar nächste Woche bestimmt. Wir haben da ja noch was vor.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Nadine, auch dass du den Safe Space kreiert hast, um überhaupt darüber sprechen zu dürfen. Ja, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Sehr gerne. So, das war's für heute mit der Episode, mit dem Interview mit der lieben Andrea, wo sie über ihre Erfahrungen mit Mobbing gesprochen hat und wie sich das alles entwickelt hat, wie sie da wieder rausgekommen ist, was sie für Kräfte geschöpft hat und was sie heute für ein unfassbar toller Mensch ist. Ich hoffe, dass diese Episode für dich Inspiration ist, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung her, aber auch wenn du selber Erfahrungen gemacht hast mit Mobbing oder Schikanierung, dass du für dich jetzt noch mehr lernst, dass du es nicht schuld bist, dass du gerne mal überlegen darfst, was ist vielleicht bei dem anderen nicht richtig oder was hat der andere vielleicht selber für Themen, ja? Also ich kann das auch nur noch mal betonen, du bist es nicht schuld und du bist genau richtig, wie du bist und du darfst dir auch immer Hilfe holen. Mein Podcast ist für dich, du darfst dir gerne auch die anderen Episoden anhören. Und lass doch gerne eine Bewertung da. Teile den Podcast auch, damit noch mehr Menschen das hören, was hier gesprochen wird. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir, dass du da bist. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Und ich sage bis bald, deine Life-Coachin Nadine. Ciao!